Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Tobias Ullmeier, hallo. Stand jetzt soll die Fußball-Bundesliga Anfang Mai weitergehen. Nach 3 Wochen Homeoffice für die Fußballprofis ging es jetzt endlich wieder auf den Platz, zurück aufs Trainingsgelände. Kleingruppentraining, quasi Hamburger Modell für Kicker. Luise Kropf.
Die Bundesligisten in Deutschland kicken wieder. Zwar nur auf dem Trainingsgelände, aber das reicht, um Uwe Rösler, den Trainer von Fortuna Düsseldorf, zufrieden in seine Computerkamera blicken zu lassen.
Ja, wunderbar, dass ich meine Jungs wieder gesehen habe, meinen Staff und auch euch wieder sehe. So von daher war natürlich, ist klar, wenn man sich jetzt 3 Wochen lang nicht gesehen hat.
Ja, die Bundesliga und die zweite Bundesliga haben wieder das Training aufgenommen. Denn Anfang Mai soll, Stand jetzt und trotz Corona-Krise, der Ball wieder rollen. Von der DFL und den Behörden gibt es dafür Schutzvorkehrungen, die die Vereine einhalten müssen. Auch bei den Bundesligisten gilt zum Beispiel das Abstandsverbot. Zum Trainingsauftakt deswegen die Pressekonferenz per Video.
Also es wäre gut, wenn er ein bisschen, Herr Rösler, wenn Sie ein bisschen näher ranrücken würden, damit man Sie besser sehen kann. So?
Ja, so passt für euch?
Abstand, Hygienevorschriften, die Maßnahmen der Behörden, alles wird penibel eingehalten, betonen die Vereine. Spieler trainieren, zum Beispiel bei Fortuna Düsseldorf, mit Abstand und in Zweiergruppen. Und beim 1. FC Köln wird nach jedem Training die Kabine gereinigt. Behandlungen werden nur noch mit Mundschutz durchgeführt.
Das ist der nächste Step zur Normalität, wo wir alle Menschen hinwollen und auch Fußballer hinwollen. Und von daher sind wir erstmal glücklich darüber.
Sagt der Sportchef vom 1. FC Köln, Horst Held, der übrigens auch zufrieden in die eigene Vereinskamera blickt. Die Auflagen im Training sind aber erst der Anfang einer langen Auflagenkette, die erst dann richtig ins Rattern kommt, wenn der Spielbetrieb den Anfang Mai wieder aufgenommen würde, erzählt Professor Alexander Kekulé.
Diese Spieler, für die müsste man letztlich den Lockdown, den wir jetzt haben, verlängern. Die müssten weiterhin unter ganz besonderen Sicherheitsbedingungen privat auch leben, damit man Infektionen vermeidet. Praktisch für jeden Spieltag müsste man die erneut testen. Und man müsste drittens das machen, was ich Smart Distancing genannt habe. Dazu gehört ganz besonders zum Beispiel das Tragen dieser berühmten Gesichtsmasken.
Mit Gesichtsmaske müssen die Profis nicht trainieren. Für alle hieß es aber nach dem Trainingsauftakt, geduscht und gegessen wird zu Hause.
Ob Werder Bremen wieder ins Training einsteigen kann, stand lange in den Sternen. Und so befürchtete der Traditionsverein einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz. Aber am Nachmittag hat der Senat den Weg freigemacht. Felicitas Böselager berichtet.
Nun darf Werder Bremen also doch wieder trainieren. Allerdings nicht ganz so, wie sie es sich erhofft haben. Vergangene Woche hatte Werder bei der bremischen Innenbehörde beantragt, 2-mal täglich in Einzelgruppen von maximal 10 Personen trainieren zu dürfen. Dem Antrag hat die Innenbehörde nun nur in Teilen entsprochen, sagt Bremens Innensenator Ulrich Meurer.
Das bedeutet, dass sie in Kleingruppen bis maximal 4 Spielern auch antreten können. Und der entscheidende Punkt ist natürlich auch, dass wir Werder nicht gefolgt sind bei der Frage, ob die U19 und die U23, also so gesehen die Jugendmannschaften, ob die mit ihnen trainieren dürfen. Dazu ein klares Nein. Diese Regelung gilt für die erste Mannschaft.
Es ist ein Kompromiss zwischen Werder Bremen und der Behörde, nachdem Frank Baumann, der Sportchef des Vereins, am Wochenende deutliche Kritik an Meurer geübt hatte. Er hatte befürchtet, dass Werder Bremen einen Wettbewerbsnachteil erleidet, wenn seine Mannschaft im Gegensatz zu allen anderen Bundesligisten nicht in Gruppen trainieren darf. Ein Argument, das Meurer versteht.
Wir dachten eigentlich, es sei sinnvoll, ein bundeseinheitliches Vorgehen in dieser Frage zu organisieren. Ich musste nur sehen am Wochenende, dass jede Stadt, jedes Land das völlig anders macht. Und deswegen Fakt ist einfach, dass in dieser Woche überall anders trainiert wird. Und da war es für mich auch klar gewesen, dass Werder Bremen daraus kein Nachteil entstehen darf. Und deswegen haben wir kurzerhand dieses Thema abgeräumt.
Frank Baumann begrüßt den Kompromiss und verspricht sich penibel an die Vorlagen der Behörden zu halten. So dürfen die Gruppentrainings zum Beispiel nur unter freiem Himmel stattfinden, die Duschen und Umkleidekabinen nicht benutzt werden und alle beteiligten Personen müssen auf den Mindestabstand von 1,5 Metern achten. Also haben sich die Wogen in Bremen geglättet, auch wenn Innensenator Meurer immer noch wenig von den Geisterspielplänen der DFL hält.
Unsere Meinung auch im Senat war eindeutig gewesen, wenn unsere Einschätzung richtig ist, dass wir im Mai, Juni den Höchststand der Pandemie haben, ist es meines Erachtens kein gutes Signal zu glauben, dass man in dieser Zeit ein Geisterspiel durchführen kann. Ich glaube, dann haben wir andere Probleme.
Dennoch habe er Verständnis dafür, dass die Mannschaften sich im Training auf diese Situation vorbereiten wollen.
Etliche Sportvereine sind durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Zuschauereinnahmen fallen weg, Sponsorengelder, Vermarktungserlöse. Der Hamburger Senat hat nun einen Nothilfefonds für den Sport in Höhe von 5 Millionen Euro beschlossen. Axel Schröder.
Hamburgs Innen- und Sportsenator Andi Grote ist zufrieden. Nicht nur die kleinen und großen Unternehmen der Stadt, auch die Sportvereine können nun mit Corona-Hilfen rechnen.
Wir wollen, dass der Hamburger Sport in seiner ganzen Breite gut durch die Krise kommt. Und deswegen haben wir auch ein ziemlich breites Programm an Corona-Hilfen jetzt aufgesetzt.
Und dieses Programm bietet neben den bereits bestehenden zinsgünstigen Darlehen über die Hamburger Investitions- und Förderbank auch direkte Zuschüsse. Ohne diese Zuschüsse kommen viele Vereine nicht über die Runden. Zum Beispiel der Boberger Reitverein im Südosten der Hansestadt. Denn während die Einnahmen im Moment fast gleich null sind, laufen die Kosten einfach weiter, sagt Daniela Boot-Daniels, Jugend- und Sportwart beim Boberger Reitverein.
Der Verein leidet im Moment am meisten darunter, dass die Reitschüler halt nicht zum Reiten kommen, dass die Schulpferde trotz alledem natürlich hier sind, weiter versorgt werden müssen, dass sie bewegt werden müssen, dass sie gefüttert werden müssen, dass sie Tierarztkosten verursachen, dass sie Schmiedkosten haben und halt letztlich keine Einnahmen da sind, weil die Reitschüler ja halt nicht zum Reiten kommen können.
5 Millionen Euro an Zuschüssen stehen den Sportvereinen in Hamburg nun zur Verfügung. Dazu kommen die zinsgünstigen Kredite von bis zu 150.000 Euro pro Verein. Entscheidend seien aber tatsächlich die Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, erklärt Ralf Lehnert, Vorstandsvorsitzender des Hamburger Sportbunds.
Das Problem ist ja, dass selbst wenn die Tilgung der Darlehen erst in den Folgejahren entsteht, dass die Vereine von ihrer Finanzstruktur gar nicht darauf ausgelegt sind, Gewinne zu erwirtschaften.
Die Summen, die wegen Corona-bedingter Schließungen auf die Vereine zukommen, seien zwar für die einen noch verkraftbar, andere Sportvereine müssten hingegen immense Summen aufbringen, um ihre Infrastruktur, zum Beispiel Schwimmbäder, in Schuss zu halten. Sportbund-Vorstand Ralf Lehnert appelliert deshalb an die Vereinsmitglieder, ihrem Verein gerade während der Corona-Krise die Treue zu halten. Daniela Boot-Daniels vom Boberger Reitverein ist zwar froh über die vielen Freiwilligen, die tatkräftige Unterstützung leisten, und über diejenigen, die weiterhin ihre Mitgliedsbeiträge zahlen, aber sie ist sich auch darüber im Klaren, dass einige Menschen das gerade in der jetzigen Zeit eben nicht können.
Das Thema Kurzarbeit oder wenn Leute jetzt ihren Job verlieren, ist ja auch ein Thema. Dann weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht.
Ob der Hamburger Rettungsschirm für den Sport ausreicht, steht derzeit noch nicht fest. Sportsenator Andi Grote hat aber schon angekündigt, wenn die Unterstützung nicht reichen sollte, wird nachgebessert.
Jetzt hat der FC Liverpool doch noch einen Rückzieher gemacht. Der Tabellenführer der englischen Premier League war einer der Clubs, die für ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld von der Regierung beantragen wollten und hat dafür einen veritablen Shitstorm geerntet. Unter anderem von Ex-Profi Dietmar Hamann, der bei Twitter schrieb: „Das widerspricht der Moral und den Werten dieses Clubs, wie ich sie kennengelernt habe." Nun sind es also nur noch 4, Newcastle, Tottenham, Bournemouth und Norwich. Und auch die stehen in der Kritik. Thomas Spickhofen.
Die britische Regierung hatte vor 2 Wochen angeboten, dass sie 80% des Gehalts von Angestellten übernimmt, die in Corona-geschädigten Betrieben arbeiten, bis zu einer maximalen Höhe von umgerechnet rund 2.800 Euro. An Profiklubs der reichsten Liga der Welt hatte sie dabei allerdings eher nicht gedacht. Bevor die so etwas beantragen, sollten sie erst einmal Geld bei ihren Profis einsammeln, heißt es aus der Regierung. Verhandlungen zwischen der Premier League und der Spielergewerkschaft PFA über 30% Gehaltskürzung oder Stundung endeten am Wochenende allerdings ohne Ergebnis. Die Gewerkschaft sagt, wenn die Spieler 30% weniger Gehalt bekommen, dann zahlen sie 200 Millionen Pfund weniger Steuern. Und das schade letztlich auch dem steuerfinanzierten britischen Gesundheitsdienst NHS. Das wollen die Profis selbst nun allerdings wohl auch nicht so stehen lassen. Britischen Medienberichten zufolge haben mehrere Spieler inzwischen damit begonnen, selbst Verhandlungen mit ihren Clubs darüber zu führen, auf wie viel Gehalt sie verzichten und wem das zugute kommt. Eine vorschnelle Verurteilung wird den Spielern auch nicht gerecht, sagt Gary Lineker. Sie tun viel im lokalen Umfeld ihrer Vereine und werden das auch ganz bestimmt jetzt tun wollen.
Footballers do an amazing amount of great work in the community and I'm sure they'll want to stand up at this important moment.
Gary Lineker ist vielfacher englischer Nationalspieler und er moderiert Match of the Day, die Sportschau der BBC am Samstag. Lineker wirbt für ein bisschen Geduld.
Players will want to do their little bit. They're young men, very young men.
Die Spieler werden ihren Beitrag leisten wollen. Wir haben es aber auch mit vielen sehr, sehr jungen Spielern zu tun. Teenager oder gerade mal Anfang 20, die nicht so richtig wissen, wie sie sich verhalten sollen. Die brauchen jetzt ein bisschen Anleitung, was sie tun sollten. Die Spieler sagen, wir wollen sicher sein, dass das Geld auch wirklich dorthin gelangt, wo es benötigt wird. Schon in der vergangenen Woche hat Liverpools Kapitän Jordan Henderson eine Initiative gestartet, die zu einer Stiftung führen soll. In einer Videoschalte mit allen 20 Mannschaftskapitänen der Premier League habe Henderson einmütige Unterstützung erhalten, heißt es. Auch einige Trainer und Geschäftsführer von Erstligaklubs haben freiwilligen Gehaltsverzicht angekündigt.
Das Verwaltungsgericht Darmstadt hat das aktuelle Vergabeverfahren für Sportwettlizenzen in Deutschland gestoppt. Mit der Begründung, die dem NDR vorliegt, üben die Richter scharfe Kritik. Aus Hamburg, Philipp Eckstein.
Das Verfahren sei intransparent und diskriminierend. Auf diese beiden Punkte lässt sich die rund 20-seitige Begründung des Gerichts zusammenfassen. Darin bemängeln die Richter insbesondere, dass manche Sportwettanbieter bereits früher als andere über das anstehende Verfahren informiert wurden. Zudem kritisieren sie, dass nicht klar sei, nach welchen Kriterien entschieden werde. Mit ihrem Beschluss geben die Richter einer österreichischen Glücksspielfirma recht, die gegen das Verfahren vorgegangen war. Für die Bundesländer hat das weitreichende Folgen. Erst im vergangenen Jahr hatten sie sich nach langen Verhandlungen auf ein gemeinsames Verfahren geeinigt. Der in Deutschland bislang nicht regulierte Sportwettenmarkt sollte damit legalisiert werden. Alle Sportwettanbieter wurden aufgefordert, sich um eine Lizenz zu bewerben. Das jetzt vorerst gestoppte Konzessionsverfahren wird vom Regierungspräsidium Darmstadt geleitet. Auf Anfrage des NDR teilte ein Sprecher der Behörde mit, dass das Land Hessen Beschwerde gegen den Beschluss einlegen werde. Damit liegt die Entscheidung, ob das Verfahren fortgesetzt werden kann, jetzt beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel.
Und noch ein kleiner Mutmacher zum Abschluss für all jene, die Angst haben, ihnen liefe die Zeit davon. Japans Skisprung-Ikone Noriaki Kasai will weitermachen. Das nächste Jahr werde sein Jahr. Er werde weiter kämpfen, mit seinen 9. Olympischen Spielen 2022 in Peking als Ziel, sagte Kasai dem Portal Hochi News. In Peking wäre er dann 49. Irgendwann werden Sie in Japan für ihn das Rentenalter anheben müssen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie jung und wenn es auch nur im Kopf sei. Gruß aus Köln, Tobias Ullmeier.